Und ich bin mir ganz sicher, dass ich ohne meinen Sohn gewisse Dinge niemals getan hätte oder ich wüsste heute auch gar nicht, was eigentlich in mir steckt. Und dafür bin ich ihm wirklich unendlich dankbar. Das muss ich auch ganz klar aussprechen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Wir möchten euch die Geschichten von Eltern erzählen, die ihre Kinder in außergewöhnlichen Lebenssituationen begleiten.
In dieser Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten spreche ich mit Yvonne. Sie hat einen Sohn mit Angelman-Syndrom. Sie ist berufstätig, hat außerdem ein Buch geschrieben und ist Obfrau eines Vereins, der sich ebenfalls mit dem Angelman-Syndrom beschäftigt. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegende Eltern – Lebensgeschichten. Heute bin ich im Gespräch mit Yvonne. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, es freut mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf.
Erzähl mir doch ein bisschen, wo wir uns hier gerade unterhalten. Wir sprechen online miteinander und wo bist du gerade?
Ich bin gerade bei uns zu Hause. Das ist in Vösendorf, nahe bei Wien. Also man kann eigentlich sagen, es ist so gut wie Wien. Ich bin auch in Wien aufgewachsen. Ja, wir haben hier ein kleines Reihenhaus, in dem wir uns sehr wohl fühlen. Und es ist eine wahnsinnig tolle Gemeinde, weil wir natürlich hier auch mit unserem Sohn schon sehr bekannt sind.
Erzähl mir doch etwas, wie dein Alltag so abläuft. Hast du einen Beruf? Was passiert bei dir jeden Tag?
Ja, ich bin berufstätig. Ich arbeite in einem Kinderkrankenhaus in der Administration für 25 Wochenstunden. Ich bin Mama von 2 Kindern. Meine Tochter ist mittlerweile jetzt schon 20 Jahre alt und ist vor kurzem ausgezogen. Ja, und bei mir zu Hause lebt natürlich noch mein Mann, Jürgen, der sehr viel arbeitet. Und ich versuche ihm da natürlich auch ein bisschen den Rücken zu stärken. Ja, und der Schwerpunkt liegt aber auf der Pflege meines Sohnes.
Wie läuft ein typischer Tag ab für dich?
Mein Mann und ich arbeiten eigentlich so im Wechsel, sonst wäre es gar nicht möglich. Das bedeutet, dass ich schon sehr früh aus dem Haus gehe. Somit macht mein Mann unseren Sohn fertig für die Schule. Und umgekehrt bin ich aber dann wiederum zuständig und hole unseren Sohn nachmittags dann wieder von der Schule ab. Und die Freizeitgestaltung läuft dann eigentlich so ab, dass ich mich um eben, wie gesagt, die Pflege unseres Sohnes kümmere oder mit ihm Dinge unternehme. Wir haben auch eine Hündin namens Lilly, mit der wir natürlich auch lange Spaziergänge unternehmen. Das ist auch für mich immer etwas Schönes, weil durch sie wir natürlich auch viel in der Natur sind und da unsere Zeit verbringen können. Ja, und zusätzlich versuchen wir, unsere Arbeit, unsere ehrenamtliche Arbeit zu machen. Wir haben nämlich vor mittlerweile über 12 Jahren einen Verein gegründet. Das ist der Angelman-Verein Österreich. Also wir betreuen betroffene Familien in ganz Österreich, die ein Kind mit dem seltenen Gendefekt namens Angelman-Syndrom haben.
Und wie ist das so, Obfrau von einem Verein zu sein, gleichzeitig zu arbeiten und noch pflegende Mutter zu sein?
Ja, wir sagen oft, wir haben so wirklich wie ein Kartenhaus zusammengebaut. Sonst wäre es gar nicht möglich. Und wenn irgendwie mal ein Teil locker sitzt, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Es ist aber für mich eher viel mehr im Fokus das Erfüllende. Das heißt, war mir ein großes Anliegen, vor vielen Jahren diesen Verein zu gründen. Einfach aus dem Grund, weil ich nach der Diagnose unseres Sohnes, die haben wir damals sehr rasch bekommen. Er war 9 Monate alt und das ist eigentlich sehr untypisch, wirklich alleine dagestanden sind. Es gab schon in Deutschland einen Verein. Da haben wir auch dann Kontakt aufgenommen, weil ich natürlich auch wissen wollte, was kommt auf mich zu, wie wird das sein. Und ich habe mir damals schon geschworen, dass ich nicht möchte, dass es noch einer Familie so gehen muss wie uns. Weil es ist natürlich so, für einen Neurologen ist die Arbeit im Moment abgeschlossen. Er stellt die Diagnose und schickt einen nach Hause. Aber man weiß ja auch, dass bei einem schweren Gendefekt, das bedeutet, unser Sohn kann niemals selbstständig leben, sich natürlich auch das komplette Leben um 180 Grad dreht. Ja, und deswegen ist es alles sehr zeitintensiv, sprich die Arbeit, die aber für mich sehr wichtig ist, weil es natürlich auch eine Abwechslung ist. Ich als Person werde dadurch auch wieder mehr gesehen und bekomme eine andere Anerkennung als die Anerkennung meines Sohnes, die natürlich auch wunderschön ist, aber auf eine andere Art und Weise. Und dann zusätzlich ist es für mich ein wahnsinniges Geschenk, wenn ich die anderen Familien sehe und treffe und auch beobachten kann, wie wichtig der Austausch zwischen den betroffenen Familien ist.
Wie war das denn für dich damals, wenn du sagst, das war für dich eine große Herausforderung? Du bekommst eine Diagnose und dann, was ist dann passiert?
Ja, man sagt so schön, man fällt natürlich in ein tiefes Loch. Und für mich war es, ich möchte nicht sagen, es war sicherlich für jeden Einzelnen besonders schwierig. Aber ich hatte als Kind schon eine Begegnung mit geistiger Behinderung und war damals schon sehr unsicher und auch ängstlich, muss ich gestehen, weil ich ja auch niemals wirklich den Umgang sonst erklärt bekommen habe von Erwachsenen. Es wurde eher damals so hingenommen, aber man hat nicht darüber geredet. Und ich wurde da hineingestoßen in Situationen, die mich heillos überfordert haben. Und deshalb war es für mich, als ich erfahren habe, ein Kind großziehen zu müssen, das vor allem eine schwere geistige Behinderung hat, wie eine Ohrfeige. Also ich war mir ganz sicher, ich bin der letzte Mensch auf Erden, der damit einen Umgang finden kann. Und natürlich sind alle Pläne und Träume zunichte gemacht worden. Also ich war wirklich total hilflos und anfangs auch extrem verzweifelt. Dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass in einer Partnerschaft, oder wir waren natürlich schon auch verheiratet, ich der Meinung bin, dass Mann und Frau diese Themen ganz anders bewältigen. Also die Trauerphase schaut bei einer Frau komplett anders aus als bei einem Mann. Also wir neigen eher dazu, wir wollen darüber reden, wir wollen unsere Sorgen und Ängste loswerden. Und mein Mann war der Typ, der hat immer schon gern gearbeitet und hat sich natürlich noch mehr in seine Arbeit gestürzt. Also wir sind irgendwie so getrennte Wege gegangen und da dann einen Umgang zu finden, wie man wieder zusammenfindet, ist natürlich zusätzlich nochmal eine Herausforderung zum sowieso schon kräftezehrenden Alltag. Ja, es kam dann auch hinzu, dass Menschen mit dem Angelman-Syndrom, das ist eben dieser Gendefekt, massive Schlafstörungen haben, die auch bis heute noch vorhanden sind. Das bedeutet, dass man wirklich fast täglich Wachphasen von 3 bis 4 Stunden hat. Und da dann auch noch einer geregelten Arbeit nachzugehen, ist natürlich schon auch nochmal eine wahnsinnige Herausforderung. Und rückblickend muss ich auch gestehen, dass ich nicht sagen kann, wie wir das bewältigt haben. Aber das zeigt halt auch, dass wir alle immer glauben, Grenzen zu besitzen. Aber wenn es dann darauf ankommt, man doch merkt, dass in einem viel mehr drinsteckt. Und das ist auch der Grund gewesen, einen Verein zu gründen, um den Kontakt zu anderen Betroffenen zu suchen, um zu sehen, wie leben die mit dieser Herausforderung, um mich darauf einstellen zu können und vor allem, um es irgendwann auch akzeptieren zu können. Und das war für mich halt eine extrem wertvolle Erfahrung und ist es bis heute. Also es ist auch diese Vereinsarbeit, muss ich gestehen, eine Art Therapie für mich gewesen.
An irgendeinem Punkt ist es ja dann wahrscheinlich auch bei dir von einer zunächst einem Schock, dann einer Überforderung hin zu einem Alltag geworden. Wie war es denn für dich, vielleicht auf der einen Seite eben dann wieder in den Beruf einzusteigen und auf der anderen, oder wieder, nehme ich jetzt mal an, und auf der anderen ja. Seite dann sich zu beschließen, ich gründe jetzt einen Verein, weil ich habe jetzt selbst so viel gelernt, um anderen etwas weiterzugeben.
Ich muss gestehen, die Vereinsgründung hat schon stattgefunden, wo ich selber noch in diesem Prozess war. Das ist ja ein langer Prozess, der wahrscheinlich mein ganzes Leben auch nicht aufhört. Es war mir aber deshalb so wichtig, neben der Arbeit, die ja für mich schon so ein bisschen wie Erholung war, auf eine andere Art und Weise, andere Familien zu unterstützen, weil ich wusste, wir sitzen alle im selben Boot und wir können uns nur miteinander aus diesem Loch herausholen. Und nach so vielen Jahren, also unser Sohn ist mittlerweile jetzt 16 Jahre alt, kann ich wirklich sagen, dass auch die Behinderung nicht nur noch eine Belastung ist, sondern es ist für mich vielmehr eine Bereicherung. Und das ist der einzige Weg. Ich habe irgendwann erkannt, also es gibt immer eine Wahl. Also ich wusste, entweder ich bemitleide mich jetzt mein ganzes Leben und sage mir jedes Mal vor, wie schlimm das nicht ist, wie anstrengend, wie leid mir mein Sohn tut. Oder aber ich versuche es als Chance und als Möglichkeit zu sehen, mich weiterzuentwickeln, nicht nur das Negative zu sehen, sondern diese Behinderung anzunehmen und zu erkennen, hey, diese Behinderung bringt auch Vorteile mit sich. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist eine Behinderung immer furchtbar und ein Schicksal, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch da draußen sein Päckchen zu tragen hat. Und ich habe irgendwann erkannt, dass das einfach meine Lebensaufgabe ist und dass ich entscheide, ob das jetzt nur negativ verankert ist oder eben auch etwas Positives daraus entstehen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich ohne meinen Sohn gewisse Dinge niemals getan hätte oder ich wüsste heute auch gar nicht, was eigentlich in mir steckt. Und dafür bin ich Ihnen wirklich unendlich dankbar. Das muss ich auch ganz klar aussprechen.
Wie lief das dann mit dem Verein? Wie hat auch vielleicht, du bist ja aus einem eher kleineren Ort, das Umfeld reagiert? Gab es da viel Zuspruch oder so? Ach, das braucht doch keiner. Wie waren die Reaktionen?
Also ich muss wirklich sagen, durchwegs positiv. Es ist auch bis heute so, dass ich bei Vereinstätigkeiten oder wenn wir Benefizveranstaltungen haben, auch wirklich Rückhalt von meiner gesamten Familie bekomme. Es war von Anfang an klar für jeden, dass es absolut wichtig ist, für betroffene Familien da zu sein. Und man hat dann auch recht schnell erkannt von außen, also wir versuchen natürlich auch medial Aufmerksamkeit zu bekommen, dass es ganz wichtig ist, eine Anlaufstelle zu haben. Und es ist damals ja dieses ganze Social Media erst entstanden und man hat gemerkt, wie hilfreich eine Vernetzung sein kann. Also wir arbeiten auch sehr eng mit dem deutschen und Schweizer Verein zusammen. Das heißt, es geht über die Grenzen hinaus und das ist auch sehr wichtig im Bereich einer seltenen Erkrankung oder Behinderung, weil man einfach viel eher zu Lösungen kommt. Teilweise wissen ja betroffene Familien auch mehr als Ärzte, weil man ja tagtäglich damit konfrontiert wird. Und dieser Austausch ist einfach wahnsinnig viel wert. Und deswegen gab es da kaum negative Rückmeldungen. Im Gegenteil, es war durchwegs positiv.
Was macht ihr dann als Verein konkret? Also wenn ich jetzt zum Beispiel betroffen bin, melde ich mich dann und dann telefonieren wir oder wie läuft das?
Der erste Schritt ist eben meist so, dass mich entweder ein Anruf erreicht, wenn die Familie mutig genug ist. Das kommt immer wieder auch dazu. Es braucht eine Portion Mut, dass man den Kontakt sucht nach so einer Neudiagnose. Manchmal ist es auch eben per E-Mail, weil es natürlich auch leichter ist, zuerst einmal zu schreiben, als wirklich darüber zu reden, weil das ist ja immer mit Emotionen verbunden, auch für mich heute noch, weil ich mich da absolut hineinfühlen kann, wie es einem geht, wenn man gerade die Diagnose für sein Kind erhalten hat. Und dann sind es oft wirklich stundenlange Gespräche, die stattfinden. Also ich biete mich da auch immer an, dass man mich jederzeit kontaktieren kann, wenn man eben wieder in einem Tief ist oder Fragen hat, weil am Anfang natürlich hat man 100.000 Fragen, ja. Und wir veranstalten unter anderem, was natürlich unser größter Programmpunkt ist, ein riesengroßes Jahrestreffen, das über ein ganzes Wochenende geht. Da haben wir auch ein Familienhotel gefunden, das exklusiv für uns öffnet. Das heißt, wir sind auch unter uns, was es für die Familien auch ein bisschen leichter macht, weil man sich natürlich bei betroffenen Familien gar nicht so erklären muss, wenn das Kind aus der normalen Rolle fällt oder sich irgendwie auffällig verhält. Dann haben wir zusätzlich auch Seminare, die immer den Schwerpunkt Angelman-Syndrom haben, also immer das einen Bezug hat, wo wir Fachkräfte einladen, die zu unterschiedlichsten Themenbereichen einen Vortrag halten. Wir bieten unter anderem auch Auszeiten für die Mamas als auch die Papas an, damit sie mal durchschnaufen können. Und uns ist eben auch ganz wichtig, Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit zu leisten, sei es eben zum Thema Angelman-Syndrom, weil das Teil, also heutzutage immer auch noch passiert, dass Kinder nicht richtig diagnostiziert werden oder sehr spät, weil man bei gewissen Formen des Syndroms, also es gibt unterschiedliche Ausprägungen und Formen, man schon einen Verdacht haben muss, um darauf testen zu können. Bei der häufigsten und schwerwiegendsten Form ist es mittlerweile durch einen einfachen Gentest sichtbar, aber wenn es sich um eine Sonderform handelt, dann muss eben der Verdacht vom Arzt bestehen. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, zu sagen, es gibt das Angelman-Syndrom, das ist zwar selten, weil durch diese mediale Aufmerksamkeit uns auch immer wieder Familien kontaktieren, die noch keine Diagnose haben und nach einem TV-Auftritt zum Beispiel dann sagen, es ist so vieles ähnlich, irgendwie haben wir jetzt den Eindruck, unser Kind könnte genau dieses Syndrom haben. Und es stellt sich oftmals dann ein paar Monate später heraus, dass es tatsächlich das ist. Also das ist auch ganz wichtig, da Awareness zu schaffen. Und zusätzlich, und das ist mir persönlich ein absolutes Bedürfnis, das Thema geistige Behinderung mehr in die Gesellschaft zu integrieren, weil ich der Meinung bin, dass das noch überhaupt nicht angekommen ist, was ich sehr schade finde und ich nehme mich da selbst nicht aus, weil es mir ja vor vielen Jahren genau gleich gegangen ist. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, kenne ich keine Kampagne, die dieses Thema aufgreift. Und wir sind schon in so vielen Bereichen sehr offen in der Gesellschaft, aber das ist doch noch ein Tabuthema. Und da versuche ich halt auch extrem viel aus meinem Alltag zu erzählen und auch Ängste zu nehmen.
Ja, das kenne ich sehr gut. Ich bin ja selber sehr aktiv im Special Olympics Sport und spiele in einer Unified Volleyball Mannschaft. Und immer wenn ich Menschen davon erzähle, hören die das fast immer zum ersten Mal. Und es ist, alle sind begeistert, dass es das gibt und sind total interessiert, wie das geht. Aber gehört hat es selten jemand. Da braucht es dann auch wieder irgendwie wirklich auch Förderung von außen, um das ein bisschen mehr sichtbar zu machen. Du hast jetzt nicht nur einen Verein und einen Beruf und eine Familie, sondern hast dich entschieden, auch noch Autorin zu werden. Magst du etwas über dein Buch erzählen?
Ja, dass ich ein Buch schreibe, habe ich überhaupt nicht für möglich gehalten. Da fängt es mal an. Es war ein sehr langes Projekt. Also die Idee ist schon vor vielen Jahren entstanden und ich muss wirklich gestehen, es hat insgesamt 10 Jahre in Anspruch genommen, dass ich es dann in Händen gehalten habe. Aber das war auch wichtig, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte ja mit diesem Buch auch etwas vermitteln. Und ich selbst war noch nicht an diesem Punkt zu sagen, ja, die Botschaft kommt an, sondern in mir selbst hat ja noch ein Prozess stattgefunden. Und der Hauptteil des Buches ist dann eigentlich wirklich in 1,5 Jahren entstanden. Also ich hatte damals natürlich schon Mitschriften und weil man ja doch auch ein paar Erlebnisse nicht mehr so abrufen kann. Also es gab Notizen, aber der Hauptteil des Buches ist dann wirklich in 1,5 Jahren entstanden und die treibende Kraft war auch meine Tochter, weil sie natürlich auch sehr viel von unserer Vereinsarbeit, von unserem Alltag klarerweise viel mitbekommen hat. Und auch der Meinung war, dass es ganz wichtig ist, das zu veröffentlichen, um auch anderen Mut zu machen, weil genau darum geht es in dem Buch. Es ist in Romanform geschrieben. Es heißt Supermom, wenn dich das Leben zwingt, eine Heldin zu sein. Da geht es eben nicht darum, weil ich mich als Supermom sehe, sondern ich möchte vielmehr aufzeigen, dass in uns allen ja irgendwie Heldentaten stecken, wenn man es zulässt. Und selbst wenn man glaubt, dass man dem Ganzen nicht gewachsen ist, und sich darauf einlässt, dass dann etwas Wunderschönes entstehen kann. Also ich möchte vor allem eines mit dem Buch, Mut machen. Ja, und es ist sehr ehrlich geschrieben, aus dem kompletten Alltag für uns als Familie. Es startet mit der Schwangerschaft meines Sohnes, weil wir ja damals noch nicht wussten, dass er mit einem seltenen Gendefekt geboren worden ist. Und geht dann eigentlich weiter mit der Diagnosesuche. Was macht das dann auch nach der Diagnose? Mit einer Partnerschaft, mit dem Verarbeitungsprozess, aber was macht das eben auch mit der Schwester? Weil die werden oftmals auch vergessen, die Geschwister, ja. Das werden auch oftmals Schattenkinder genannt, weil sie ja doch in den Hintergrund rücken. Und mir war das aber auch immer wichtig und uns als Familie, dass sie gesehen wird und dass ihre Bedürfnisse genauso gestillt gehören wie die ihres Bruders. Ja, und ich hoffe natürlich, mit dem Buch nicht nur Betroffene zu erreichen, sondern generell habe ich schon gemerkt, also ich habe schon erfreulicherweise über 1000 Exemplare haben mein Buch gelesen und wahrscheinlich auch weit mehr, 1000 Exemplare verkauft, zu sehen, dass man nicht unbedingt ein Kind mit Behinderung haben muss, um dieses Buch zu lesen, sondern wie ich vorher schon erwähnt habe, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen und jeder kann sich auch damit wieder ein bisschen identifizieren. Und genau das war mein Ziel, zu sagen, ich war auch mal an einem Punkt, wo ich nicht wusste, wie geht's weiter, aber ich habe es geschafft. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, niemals den Optimismus zu verlieren. Und ich hoffe, dass mir das mit dem Buch gelungen ist, dass diese Botschaft auch rauskommt.
Vielleicht nochmal aus der Perspektive so von jemandem, der sich denkt, boah, so viele Dinge. Wie ist das denn in der heutigen Zeit irgendwie einfach so als Laie, als Autorin, ein Buch zu veröffentlichen? Wie kann man sich das vorstellen?
Es ist natürlich nicht einfach, vor allem wenn man es über einen Selbstverlag macht. Also im Prinzip habe ich mir einen Hybridverlag gesucht. Das heißt, es macht schon eine Plattform. Das Buch ist auch überall gelistet und in jeder Buchhandlung erhältlich. Die Rechte liegen aber bei mir. Und es war sicherlich schon auch der kürzere Weg, weil über einen Verlag dauert es oftmals Jahre und es braucht auch, glaube ich, immer nur so eine kleine Portion Glück. Es waren sehr viele Schritte notwendig und auch da war ich dann dankbar, über ein Netzwerk zu verfügen, die mir da zur Seite gestanden sind. Der Großteil ist aber dann doch irgendwie von mir selbst gekommen. Ich habe halt viel recherchiert, weil ich wollte nicht nur ein Buch veröffentlichen, das geht ja schnell mal heutzutage, sondern es sollte auch eine gewisse Qualität haben. Und das war mir ganz wichtig, dass es auch wichtige Kriterien erfüllt und dass man wirklich auch das Gefühl hat, ich halte hier einen schönen Roman in Händen, wo man auch nicht jetzt auf den ersten Blick erkennt, dass es selbst verlegt worden ist, sondern schon auch vielleicht mit anderen Verlagen mithalten kann.
Sehr schön. Ich hoffe, dass es auch dann viele Menschen empowert, die das Buch lesen. Vielleicht blicken wir zum Schluss nochmal zurück. Wir machen in den Folgen immer am Ende eine bestimmte Frage, die vorkommt. Und zwar, wenn du zurückblickst auf den Moment, wo du die Diagnose bekommen hast und mit dem Wissen, was du jetzt hast und den Gefühlen und allem, was du erlebt hast, was würdest du deinem früheren Ich mit auf den Weg geben in dieser Zeit?
Zuallererst würde ich mir selbst sagen, hab keine Angst. Weil genau diese Angst blockiert uns. Und wir trauen uns nicht, unsere Grenzen zu überwinden. Und ich würde sagen, Vertrauen. Hab einfach Vertrauen in dich selbst, dass alles am Ende gut wird und dass du dadurch wachsen wirst und dass jede Aufgabe im Leben dich dazu bringt, dich weiterzuentwickeln. Ich kann wirklich sagen, dass mich mein Sohn zu einem neuen und sicherlich anderen Menschen geformt hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich früher ein schlechterer Mensch war und jetzt ein besserer Mensch, darum geht es gar nicht, sondern ich habe einfach ganz andere Stärken in mir entdeckt und entfacht und dafür ist er zuständig und dafür werde ich ihm auch auf ewig dankbar sein. Das kann ich ihm gar nicht zurückgeben und deswegen bin ich wirklich froh, dass alles so gekommen ist, wie es auch heute zutage ist, sonst wäre ich nicht die Person, die jetzt vor dir sitzt.
Wunderbar. Genau, und du hast auch gesagt, dass du anderen Mut machen möchtest, eben den gleichen Mut zu haben, auch ein Kind mit geistiger Behinderung zur Betreuung anzunehmen. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen?
Für mich war immer so, geistige Behinderung, diese Menschen leben in ihrer Welt und bekommen von unserer Welt gar nichts mit. Es ist aber genau andersrum. Sie bekommen alles noch viel stärker als wir mit und nehmen auch alles viel intensiver wahr. Und dadurch lebt man auch viel bewusster. Und das ist der Punkt, warum ich eben diese Aufklärungsarbeit leisten möchte. Wenn man sich darauf einlassen kann, braucht man auch keine Angst vor etwas haben. Das ist dieser Mut, den ich weitergeben möchte, zu sagen, hey, dieser Mensch ist etwas ganz Besonderes. Ich meine, in uns allen stecken natürlich Besonderheiten, aber diese Eigenschaften, die so ein Mensch mit sich bringt, der einfach viel feinfühliger ist, das ist eigentlich ein Geschenk. Und man braucht jetzt vor der Zukunft keine Angst haben, sondern eigentlich nur so ein bisschen ein Urvertrauen, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Und es bringt auch nichts, sein Kind zu bemitleiden oder in den Fokus zu stellen, was er alles einmal nicht kann, was ihm verwehrt bleibt. Sondern ich sage mir jeden Tag aufs Neue, ich kreiere immer so unsere Welt, unsere kleine Welt nenne ich das immer, weil es mir ganz wichtig ist, ihm das Gefühl zu geben, er ist genug und sogar mehr als das. Und das ist einfach mein Ziel, jeden einzelnen Tag ihm zu sagen, hey, alles, was du bist, alles, was du tust, ist absolut in Ordnung.
Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank dir, Yvonne, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch recht herzlich. Es ist immer wieder schön, wenn ich darüber reden darf und auch von unserem etwas speziellen und anderen Alltag berichten kann.
Danke dir. Und das war unsere Folge von Pflegende Eltern Lebensgeschichten mit Yvonne. Sie pflegt ihren Sohn mit Angelman-Syndrom, ist berufstätig und hat ein Buch geschrieben. Und ganz nebenbei ist sie noch Obfrau eines Vereins. Wir bedanken uns bei den Casinos Austria für das Sponsern dieser Folge. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr mehr über das Leben pflegender Eltern und ihre Erfahrungen hören möchtet, dann abonniert unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn ihr selbst in ähnlichen Situationen seid und ihr im Podcast eure eigene Geschichte erzählen wollt, könnt ihr euch unter innovation@lebensgroß.at melden.